Wenn es einen Trend gibt in den letzten Jahren, der sich von den Jahren davor unterscheidet, dann ist es der, dass junge Menschen länger als andere Generationen vor ihnen im Elternhaus wohnen bleiben.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Liebe Salon 5 Zuhörerinnen und Zuhörer, euer US-Korrespondent Arif hat heute das Vergnügen, Nils Rusche, wissenschaftlicher Referent in unserem Podcast, begrüßen zu dürfen. Im Rahmen unserer aktuellen Themenwoche Wohnen haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie junge Menschen wohnen. Bevor wir nun in den Dialog einsteigen, werfen wir zuerst einen Blick auf die Jugendgerechten und bitten Nils darum, uns einen kurzen Einblick darüber zu geben. Also, Nils, die Bühne gehört dir. Gib uns doch einen kurzen Input zur Jugendgerechten.
Genau, ich bin Referent bei jugendgerecht.de, der Arbeitsstelle für eigenständige Jugendpolitik. Wir sind ein Projekt der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe. Das ist die Struktur, in der in Deutschland alle, die irgendwas mit Jugendarbeit, Jugendhilfe machen, zusammengeschlossen sind. Und unser Auftrag als Projekt ist es eben, jugendpolitische Themen voranzubringen, weiterzuentwickeln und sich darum zu kümmern, dass die Jugend in den politischen Diskussionen nicht wie so oft vergessen wird, sondern mehr Sichtbarkeit erfährt und mehr Bewusstsein dafür da ist, dass junge Menschen und Jugendliche eben oft eigene und andere und wertvolle Interessen haben, die sich vom Rest der Bevölkerung eben unterscheiden und die gleichzeitig oft vergessen werden. Und wenn wir es schaffen, da mehr Wahrnehmung hinzukriegen, freuen wir uns.
Ja, vor allem ist es auch, glaube ich, zu diesen Zeiten extrem wichtig, da ja auch die Jugend, die Generation Z halt sehr politisch orientiert ist und sich halt auch für gewisse Dinge einsetzen möchte. Und halt auch vor allem in Wohnungspolitik halt ja die Stimme teilweise nicht bekommt oder aber auch nicht deren Interessen vertreten werden. Und sie hat auch tatsächlich zu den aktuellen Zeiten mit richtig vielen Herausforderungen zu kämpfen haben.
Oh ja.
Und darüber werden wir auch heute sprechen, ne?
Genau.
Ja, okay, dann starten wir tatsächlich mit der ersten Frage an. Also, wo und wie leben junge Menschen und gibt es vielleicht einen letzten aufsteigenden Trend in den letzten Jahren?
Wenn es einen Trend gibt in den letzten Jahren, der sich von den Jahren davor unterscheidet, dann ist es der, dass junge Menschen länger als andere Generationen vor ihnen im Elternhaus wohnen bleiben, allerdings nicht ganz freiwillig. Also ein Teil hat natürlich Corona beigetragen, dass eben junge Menschen, die dann eigentlich ausgezogen wären, einfach zu Hause bleiben mussten. Und dadurch, dass immer mehr Bildungsstätten, also Hochschulen, vor allem ja ins Digitale umgezogen sind, gab es auch in einigen Studiengängen gar keine Notwendigkeit mehr, zur Hochschule hinzuziehen. Gleichzeitig kommt hinzu, dass der Wohnungsmarkt vor allem da, wo eben die Bildungs- und Ausbildungsstätten sind, also in den großen Städten und Gemeinden, dass der Wohnungsmarkt wahnsinnig explodiert ist. Also für Städte wie Berlin haben wir irgendwie Steigerungsraten im zweistelligen Prozentbereich pro Jahr und das können sich einfach immer weniger junge Leute leisten. Deswegen ist Wohnen ja ganz stark auch ein Thema von Armut und Reichtum geworden in Deutschland. Und das ist schrecklich.
Ja, vor allem auch zu den gerade Zeiten wie Inflation, steigende Mieten, Wohnungspreise, Wohnungskonzerne, die halt irgendwie alles rausschlagen möchten und dann halt jetzt nicht so ja zum Vorteil von Jugendlichen beitragen, ist es halt schon schwierig. Also ich kenne das tatsächlich auch in meiner Stadt, wie schwierig das ist, eine Wohnung zu finden, obwohl es jetzt, ich komme halt aus Essen und Essen ist zum Beispiel eine Beispielstadt, dort wo es halt ja, Nord- und Südgefälle gibt. Und die Nord, also die Nord, dort, aber das kann man auch eigentlich für das ganze Ruhrgebiet sagen, außer in Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen ist es tatsächlich wieder andersrum. Aber in nördlichen Teilen des Ruhrgebiets, dort sind halt die Mieten halt günstiger und dort sieht man halt auch tatsächlich mehr junge Menschen wohnen, weil sie das, sich das irgendwie auch nicht anders leisten können. Und ja, was macht das eigentlich mit uns? Also, dass dann halt dieser Demografie Wechsel dann hat, ist oder diese Herausforderung, halt eine vernünftige Wohnung zu finden. Es gibt teilweise Besichtigungen, dort sind irgendwie 200 Leute da. Und ja, was macht das auch mit den Jugendlichen? Also
Ja, und das ist ja auch noch wieder, ne, es ist eine Frage von, wofür habe ich Zeit? Und wenn ich halt das Geld aus dem Elternhaus mitbringe und sagen kann, meine Eltern können mir halt irgendwie auch die Einzimmerwohnung für 1200 Euro über den Makler besorgen, habe ich den Stress nicht. Wenn ich aber aufs Geld gucken muss, dann renne ich halt in den ersten Wochen der neuen Stadt nicht nur in die Uni, sondern eben auch noch von einer Wohnung zur nächsten, von einer WG zur nächsten, habe dann vielleicht eine Zwischenmiete, habe vielleicht dann bei Leuten mal eine Woche auf dem Sofa. Das nennt man auch so verdeckte Wohnungslosigkeit. Also wir sehen immer mehr eben, dass junge Menschen, die das Geld eben nicht haben, da eben noch stärker ausgeschlossen werden von Zugang zu Bildung und Arbeit als eh schon. Und das ist halt ein massives Gerechtigkeitsproblem an der Stelle, was halt bestehende Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten noch verschärft. Und was es da eben einen Ausgleich gibt, ne? Also es gibt ja für Studierende das BAföG, also ein staatlicher Zuschuss, den man dann zum Teil auch zurückzahlen muss. Aber da sieht halt fürs Mieten eine Pauschale von knapp 300 noch was Euro vor. Und dafür bekommt man halt in den allermeisten Hochschulstädten nicht mal mehr ein kleines WG-Zimmer am Stadtrand. Sprich, Leute haben längere Wege, sind länger unterwegs, als die Reichen, die das halt leisten können, neben der Uni zu wohnen. Und was wir halt auch sehen, ist halt wirklich jedes Mal zum Semesterbeginn wohnen die Leute in Turnhallen oder schlafen im Auto oder pendeln stundenlang zur Hochschule, weil sie einfach wohnortnah nichts finden. Und das ist ein massives Problem.
Und soweit ich habe mich ja auch ins Thema eingelesen und soweit ich auf jeden Fall sehen kann, die Kritik liegt ja auch beim BAföG, dass der BAföG-Höchstsatz überall gleich ist und nicht halt angepasst ist nach Stadt. Wie jetzt, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel den gleichen BAföG-Satz kriege wie zum Beispiel in München, aber den gleichen BAföG-Satz kriege wie in, ich weiß nicht, in der Lüneburger Heide, sagen wir es mal so, dort die Mieten günstiger sind. Ja, da ist schon die Kritik irgendwie berechtigt. Welche Forderung sieht da irgendwie die Politik in den nächsten Jahren was vor, dass man dann halt irgendwie dagegen steuert?
Also, es ist aktuell nicht geplant. Es gibt natürlich Bildungspolitiker bei SPD, Grüne, Linkspartei, die das schon auf dem Schirm haben, aber die finden dafür eben nicht die nötigen Mehrheiten im Bundestag, um das durchzusetzen. Das Problem ist, glaube ich, schon auf der Fachebene bekannt, aber die Haushaltspolitik ist oft eben keine Fachpolitik. Das haben wir jetzt auch jetzt im Sommer gesehen, als im Bereich Jugend ganz viel gekürzt wurde im Kinder- und Jugendplan des Bundes. Das waren Haushaltsentscheidungen und keine inhaltlichen Entscheidungen. Und damit kämpfen wir eben auf Bundesebene immer wieder, dass die Entscheidungen über das Geld eben nicht von denen getroffen werden, die in der Sache eine Ahnung haben, um es mal zugespitzt zu sagen. Und dann müssen eben Leute, die in der Sache eine Ahnung haben, rüberrennen zu den Leuten, die das Geld haben und irgendwie denen klar machen, dass sie das Geld aber auch brauchen. Und da kommen ja sehr viele Menschen, die das Geld brauchen. Und dann gibt es am Ende immer einen Kompromiss, der allen Leuten nicht schmeckt. Und ein BAföG ist bekannt seit Jahren, dass Lebenshaltungskosten weglaufen. Und eine BAföG-Erhöhung würde aber Milliarden kosten, die der Finanzminister gerade nicht rausrücken will. So sieht das gerade aus.
Obwohl man nicht vergessen darf, dass man halt in die Jugend investiert. Also für die Zukunft.
Ja, ich bin da ganz bei dir. Also, mich musst du nicht überzeugen davon. Es ist nur, also ja, es ist sehr kurzsichtig gedacht, finde ich auch. Aber ich glaube auch, dass wenn wir immer wieder hören von der Politik, ne, junge Menschen sollen doch alle eine möglichst gute Ausbildung machen und möglichst gut studieren und möglichst schnell und lange und viel arbeiten, um halt dieses System am Laufen zu halten. Weil wir sehen ja auch, dass die immer weniger Leute immer mehr Arbeit erbringen müssen, damit die Sozialsysteme einigermaßen intakt bleiben. Und dann wird den Leuten, die eben nicht mit dem silbernen Löffel geboren worden sind, halt der Weg nach oben noch schwerer gemacht. Und es ist ja schon schwer. Also sich durch die Schule durchzukämpfen, wenn man nicht aus einem bildungsnahen Elternhaus kommt, ist schon schwer genug. Und dann ist da nochmal ein Stein im Weg und nochmal ein Stein im Weg. Und es ist nicht nur die Hochschule, auch im Ausbildungsbereich. Wenn ich jetzt irgendwo auf dem flachen Land wohne und den Job, den ich gerne lernen möchte, die Ausbildung machen möchte, gibt's bei mir halt nicht, muss ich umziehen. Aber den Umzug muss ich mir erstmal leisten können. Die neue Wohnung muss ich mir erstmal leisten können, wenn ich einen Beruf mache, der eben nicht zugespitzt auf jedem Dorf halt wohnortnah bei den Eltern angeboten wird. Dann muss ich da hinkommen, muss ich da erstmal eine Wohnung haben, dann ist die Berufsschule nochmal woanders. Und der ganze Bereich von günstigem Wohnraum, ne? Es gibt ja die großen Programme sozialer Wohnungsbau. Das ist im Laufe der letzten 20, 30 Jahre sind die Wohnungen, die in dem Bereich gefördert wurden, immer weniger geworden, weil die halt nach einer bestimmten Zeit nicht mehr als Sozialwohnungen gelten, sondern wieder frei vermietet werden dürfen. Und es wird halt nicht so viel nachgebaut, wie aus der Förderung rausfallen. Sprich, wir verlieren jedes Jahr Sozialwohnungen, die günstig zu haben wären, an den freien Markt und kriegen nicht genug neue Wohnungen nachgebaut. Und wir sehen eben auch einen massiven Zuzug in den Großstädten, ob West oder Ost, ist ziemlich gleich. Die Städte werden größer. Und auch das Umland, sage ich mal, der so eine Speckgürtel wird immer größer. Und da müsste neuer Wohnraum auch günstig entstehen und tut es eben nicht ausreichend. Und es gibt halt eben auch die krasse Konkurrenz mit allen anderen Gruppen, die eben auch den günstigen Wohnraum brauchen. Die Leute, die eben im Bürgergeld sind, die Alleinerziehenden, Leute, die lange krank sind, jetzt auch gerade nach Corona, sind auch wieder viele Menschen nicht mehr in der Lage, einfach arbeiten zu gehen wie früher und haben ja doch weniger Geld als vorher. Und das ist dann auch dann kloppen sich die Leute, die wenig Geld haben und die wenigen Sozialwohnungen. In Genossenschaften kommt man auch nicht mehr richtig rein, da hat man auch ewige Wartelisten, bis man da eine günstige Genossenschaftswohnung hat. Also ja, es gibt ja noch zu wenig günstigen Wohnraum und politisch nicht genug Initiative, um mehr günstigen Wohnraum herzustellen.
Ja, da kann ich dir definitiv zustimmen. Also ich kenne halt einige Studenten, die jetzt auch Erstsemester sind und die haben echt Schwierigkeiten, irgendwie eine Wohnung zu finden, weil es halt super, super schwierig sind und die teilweise auch Fahrten in Kauf nehmen von teilweise 2, 3 Stunden bis zur Hochschule. Und das darf doch irgendwie nicht sein, dass man halt schon sagt, ja, ich fahre jetzt erstmal 3 Stunden lang mit den Öffis erstmal zur Hochschule, um irgendwie ja, Anschluss zu finden.
Ja, und dann hast du halt, ist Zeit, die dir zum Lernen fehlt, das ist Zeit, die dir fehlt, um arbeiten zu gehen, weil es BAföG halt nicht ausreicht. Und das sind alles Sachen, die dann halt dafür sorgen, dass man halt einen schlechteren Abschluss macht, der dann wiederum auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt. Also es ist so eine Kette von kleinen Ungerechtigkeiten, die halt am Ende dazu führen, dass es extrem schwer ist, eben rauszukommen aus einer bestimmten sozialen Schicht. Und es, also politisch wird das gerade auch so zementiert. Und das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Ich wiederhole mich ein bisschen, aber es ist echt ein, für mich ist Wohnen auch ein ganz großes Thema von Gerechtigkeit und Armut eben. Weil die Frage, wer wo wohnen darf, wir haben theoretisch eine Freizügigkeit in Deutschland. Eigentlich darf man ja, wenn man jetzt nicht im Asylbewerberleistungsbezug ist, darf man ja wohnen, wo man will. Aber de facto ist es eine Freiheit, die sehr stark vom Geldbeutel abhängt. Und das macht mich auch wirklich wütend, weil da eben auch Leuten Lebenswege verbaut werden. So, und da geht es nicht nur darum, um Potenziale und um Fähigkeiten und um Begabung und Intelligenz. Es geht vor allem erstmal um den Geldbeutel. Mich macht das wütend.
Ja, und das zeigt sich auch immer wieder. Also ich kenne das halt auch zum Beispiel, dass halt viele von der Generation Z, von meiner Generation halt sagen, ja, das kann es doch irgendwo nicht sein. Also die Baby-Boomer-Generation, die haben es geschafft, ein Haus sich zu erbauen, die haben es geschafft, sich halt was aufzubauen und keine Ahnung, irgendwie kluge Investments halt in Wohnen zu machen. Und wir haben überhaupt gar nicht die Chance, weil Inflation, die ganzen Faktoren, die halt immer noch außenstehend sind, abgesehen vom Wohnen. Und dann kommt auch noch dieses Thema Wohnen dazwischen. Wohnen ist ein Grundrecht laut unserer
Ja.
Verfassung, dem Grundgesetz.
Ja, da haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir haben ja auch wirklich nicht gerade wenige junge Menschen, die wohnungslos sind, die auf der Straße leben oder eben, wie gesagt, von Sofa zu Sofa hüpfen. Zu Hause können sie aus verschiedenen Gründen nicht mehr sein. Alles im Einzelfall sehr gut nachvollziehbar. Aber Wohnraum finden tun sie dann auch nicht. Und dann gibt es einige, die auf der Straße wohnen müssen oder eben dann ganz viele, das ist die größere Zahl, die eben dann bei Freunden und Bekannten unterkommt. Aber da auch in schwierige Situationen kommt teilweise, ne? Dann bist du im Rucksack und darauf angewiesen, dass dein Kumpel die Tür aufmacht. Und wenn er dir nachts dazulegen will und dir näher kommt, bist du in einer scheiß Situation. Ne? Was machst du jetzt da? Auf die Straße gehen oder dich vergewaltigen lassen? So hart das klingt, ne? So, in die Situation kommen junge Menschen immer wieder. Und das ist echt ein Problem, dass Leute auf die Situation kommen. Und auch die Gruppe von jungen Leuten, die eben gar nicht mehr zu Hause wohnen, die eben, es gibt ja Wohngemeinschaften, Wohneinrichtungen, wo quasi junge Menschen, die bei den Eltern aus guten Gründen auch nicht mehr wohnen dürfen, eben vom Staat in Anführungszeichen bis zur Volljährigkeit begleitet und betreut werden. Die müssen aber auch gucken nach dem 18. Geburtstag, dass sie da halt schnell rauskommen, weil da auch die Förderung wegbricht. Und die finden aber auch ganz schwer neue Wohnungen. Und dann wird es nochmal extra schwer, wenn du halt eben nicht Schmidt und Müller und Meier heißt und nicht irgendwie mit einer weißen Haut daherkommst, sondern den ganzen Rassismuskram auch noch dazu bekommst in Deutschland. Wir haben ja jetzt gestern die Studie gehabt, dass halt Deutschland das rassistischste Land in der Europäischen Union ist. Deckt sich total mit dem, was ich höre. So, und ich meine, ich bin jetzt wirklich sehr weißen, privilegierten Europäer, so von der Hautfarbe her. So, aber das macht halt nochmal schwieriger. So, es ist echt, da kommen ganz viele Ungerechtigkeiten zusammen und alles an der Wohnungsfrage und alles zu dem Zeitpunkt von, was will ich eigentlich in meinem Leben machen? Und dann muss ich mich mit so einem Quatsch und so einem Scheiß auseinandersetzen. Also es ist sehr, sehr peinlich für Deutschland, dass es so ist.
Ja,
Ja.
vor allem wird auch gesagt, ja, wir bräuchten mehr Einwanderer, wir bräuchten mehr Fachkräfte in
Ja.
diesem Land, wir bräuchten mehr Leute, aber den Leuten wird es halt nicht ermöglicht, weil erstmal Wohnungsknappheit, dann kommen auch noch die Faktoren wie jetzt zum Beispiel Familienbezug, das ist doch einfach nur unfassbar. Also auch
Naja.
als junger Mensch eine Familie zu gründen mit einem schwierigen sozialen Hintergrund, das macht es ja auch noch die Problematik, erstmal eine Wohnung zu finden, dann noch eine Kita-Stelle zu finden, dann noch
Ja.
ja, die ganzen Faktoren, die mit einfließen zum Wohnen und zum Leben. die werden halt einem gehemmt und auch daran gehindert, vor allem wenn man auch einen Migrationshintergrund hat. Also ich bekomme es tatsächlich mit meinen 17 Jahren, der jetzt nicht unbedingt der Weißeste aussieht, dann wird mir auch noch immer so Rassismus wirklich alltäglich zu spüren. Wirklich jeden einzelnen Tag.
Ja, das macht ja auch was mit dir, ne?
Ja, also mittlerweile achte ich nicht mehr darauf, weil ich mir so denke, ja, gehört jetzt zum Leben einfach dazu und ich muss da jetzt einfach durch und einfach nicht hinhören und gut ist. Ich weiß, wer ich bin und dann hat sich auch die Sache für mich erledigt und gut ist. Wir haben jetzt über viele Problematiken gesprochen und was genau sind hier die Forderungen gegenüber der Politik? Also was muss umgesetzt werden? Sei es jetzt auch nicht nur Leuten, die halt jetzt im Studium sind, weil es gibt halt auch viele Leute, die halt eine Ausbildung haben und ausgerechnet dort, wo halt der Fachkräftemangel am höchsten besteht, dort wird gesagt, ja, wir brauchen mehr Leute, die die Ausbildung antreten, aber wenn die halt auch einen schwierigen Start haben, wie soll das denn bitte schön klappen? Also wo sind genau die Forderungen, die von der Jugend ausgesetzt werden an die Politik?
Genau, ich habe mich in meinem Vorfeld ein bisschen beschäftigt mit verschiedenen Jugendverbänden und Jugendorganisationen, die der Forderung erarbeitet haben. Was so durchgängig durchgeht, ist, es braucht mehr sozialen Wohnungsbau, also in allen Kommunen braucht es noch mehr Wohnraum, der dauerhaft preisgünstig zu haben ist. Die Mieten müssen gedeckelt werden oder stärker gebremst werden. Es gibt zwar eine Mietpreisbremse, aber die wirkt nicht ganz so sehr, wie man sich es vorgestellt hat. Das heißt, die Mieten müssen einfach überschaubarer bleiben und geringer werden. Es braucht eine Anpassung von eben BAföG für Studierende und Auszubildende, was das Wohngeld angeht, dass da eben eine realistische Zahl drinsteht und keine Quatschzahl wie jetzt. Es braucht definitiv auch einfach neue Arten des Bauens. Also, dass man eben auch im Neubau Wege findet, günstiger zu bauen als bisher, damit eben der Wohnraum auch billiger angeboten werden kann. Und da hängt eben auch eine ganze Bürokratiefrage dran. Gerade ist eben so, dass jedes Bundesland eigenes Baurecht hat, sprich, wenn ich jetzt in NRW ein Haus baue, dann ist das Treppengeländer höher als in Bayern. So, und das sind so Kleinigkeiten, die dazu führen, dass man eben nicht so einfach ja, moderne Plattenbauten in Anführungszeichen bauen kann. Ne? Also es gab ja in Ostdeutschland und auch im Westen zum Teil, was man serielles Bauen nannte. Da hat man einfach eine Fabrik gehabt und die hat einfach den ganzen Tag nichts anderes gemacht als Betonplatten gedruckt, die man zusammenbasteln konnte wie Legosteine. Da hat man in kürzester Zeit sehr viel günstigen Wohnraum gemacht. Das waren jetzt keine Paläste, aber es waren vier Wände und sie waren auf dem Stand der Zeit und sie waren sehr, sehr günstig in der Herstellung. Das geht heute nicht mehr, weil eben das Baurecht von Land zu Land anders ist. Und wenn man da günstiger bauen wollen würde, wäre das ein Schritt zu sagen, man muss eben diese verschiedenen Landesregelungen so weit vergleichbar hinbekommen, dass eben günstig in Masse gebaut werden kann. Und dann auch, ja, muss es auch ermöglicht werden, dass junge Menschen an den günstigen Wohnraum auch rankommen. Dazu gehört auch Wohnheime für Studierende, für Auszubildende. Auch da gibt es einen massiven Investitionsstau. Da ist auch seit Jahren nichts mehr in großem Umfang passiert. Jetzt kommt ein bisschen was in der aktuellen Legislaturperiode dazu, aber der Bedarf ist viel größer als das, was jetzt eben kommt. Sprich, ja, da muss ja noch viel mehr passieren. Und grundsätzlich ist es verknüpft auch mit der Frage von Mobilität und Erreichbarkeit. Wenn man eben merkt, dass junge Menschen sich fernab von ihren Bildungsstätten ansiedeln müssen, weil die Unis sind in der Stadt und die Wohnungen sind außerhalb, dann muss da einfach auch ein guter, bezahlbarer ÖPNV dranhängen, damit junge Menschen eben nicht 3 Stunden in der Bahn sitzen zur Uni, sondern eben da hinkommen, wo sie auch hinkommen müssen. Und grundsätzlich fände ich es eben aus einer jugendpolitischen Sicht auch noch wichtig anzuerkennen, dass Wohnen eine der großen Fragen ist, in denen Deutschland eben Bildungskarrieren gefördert oder verhindert werden können. Und ich würde mich wünschen, wenn auch die Wirtschaft und die Politik in ihrer ganzen Breite erkennen würde, dass sie sich da auch ins eigene Knie schießt, wenn sie jetzt eben jungen Menschen an der Wohnungsfrage den Zugang zu Bildung verunmöglicht. Man kann auch über ganz viel Bildung sprechen, aber auf die Wohnung bezogen soll es das mal sein.
Es gibt ja auch unterschiedliche Projekte, die halt gefördert werden. Du hast es ja schon bereits angesprochen oder beziehungsweise auch in der Vergangenheit gefordert wurden. Es gibt ja auch sowas wie den Trend zum Mehrgenerationenwohnen oder aber auch so zum Beispiel, dass man halt eigene Genossenschaften errichtet oder boah, wie nennt man das nochmal? Also dort, wo zum Beispiel im Gegenzug von Leuten, die halt bedürftig sind, sei es in Pflege oder in Leuten, die halt eine körperliche Einschränkung haben. Da gibt es ja auch solche Wohnungsprojekte, sage ich mal so. Sieht man da einen positiven Effekt dabei, beziehungsweise was sieht man dabei? Also für die Jugendlichen, die halt sich in solchen Unterkünften halt beherbergen. Oder kann man das Unterkünfte nennen? Auf jeden Fall, ja.
Verschiedene Sachen. Ich bin da im Detail nicht drin. Ich glaube, es ist für die einzelnen Personen, die Lust haben, so zu leben, ne, so stark in Gemeinschaft auch zu leben, eine tolle Sache. Und gleichzeitig glaube ich auch nicht, dass man das irgendwie schon allen Leuten erwarten kann, jetzt den Nebenmieter auch noch x Stunden von Care-Arbeit dazu zu leisten, um einen Wohnanspruch zu haben. Wie gesagt, wer das möchte, ich glaube, das können unglaublich schöne, bereichernde Begegnungen sein, ein paar Jahre zusammen zu wohnen. Und eben dann jung und alt oder jung und bedürftig, gibt auch junge pflegebedürftige Menschen, dass da ganz viel passieren kann. Aber es ist eben auch eine Art des Zusammenlebens, die, glaube ich, sich nicht für die Masse der jungen Menschen irgendwie eignet. Auch weil man eben, ne, wenn man studieren geht oder in der Ausbildung geht, ist der Tag schon ziemlich voll und sich dann noch um andere Menschen kümmern zu müssen. Also ich finde es schon anspruchsvoll. Und ich glaube, das kann man nicht irgendwie von jedem Menschen Anfang 20 erwarten, der irgendwie eben neben Uni und Arbeit oder Ausbildung und Arbeit und so auch noch ein bisschen vielleicht ein eigenes Leben haben möchte, jenseits von der Wohnung und den anderen Leuten, die da wohnen. Also, wie gesagt, ich glaube, für einige ist es ganz cool. Was ich auch kenne, sind Projekte, wo dann zum Beispiel der Wohnraum in einem mehrgeschossigen Haus flexibel ist, dass je nach verschiedenen Lebensphasen eben Wohnungen größer und kleiner werden können. Das finde ich auch ganz charmant als Idee, aber auch da ist immer die Frage, wie kriegt man das denn auf die Masse, sag ich mal, ne? Also wie bekommt man denn wirklich für, und wir reden ja von einem Wohnungsmangel, der im Hunderttausenderbereich liegt, ja? Also wirklich deutschlandweit massiv Wohnungen fehlen. Und dann braucht es eben Lösungen, die kostengünstig und schnell umsetzbar sind. Deswegen auch eigene Genossenschaften gründen. Tolle Sache. Von der Gründung bis zum Einzug vergehen schnell mal 10 Jahre. Das ist auch ein Zeithorizont, der halt nicht für jeden jungen Menschen so interessant ist, sage ich mal. Nur noch eine Gründung von der Genossenschaft. Auch wenn da eine Förderung vom Staat dann dahinter stehen kann, man nimmt extrem viel Geld in die Hand und verschuldet sich erstmal auf sehr lange Zeit, weil so eine Genossenschaft startet ja trotzdem erstmal mit einem teuren Neubau einhergeht oder eine Übernahme von einem alten bestehenden Gebäude, aber erstmal entstehen da jedenfalls große Kosten. Wenn die Gebäude erstmal stehen, wird eine Genossenschaft auch günstiger. Aber das dauert eben. Eine Möglichkeit, die auch im Raum steht, ist die Wiedereinführung der Wohngemeinnützigkeit, das ist eine Organisationsform, in der eben Genossenschaften sagen, sie verpflichten sich, einen bestimmten Anteil ihrer Wohnungen sozial gefördert günstig anzubieten und werden dafür im Gegenzug von einigen Steuern und Abgaben befreit, die man als Wohnungsunternehmen sonst zahlen muss. Das ist so ein Thema, das ganz viele soziale Organisationen gerade fordern, eine neue Wohnbaugemeinnützigkeit. Da musst du nochmal genau nachschauen, wie das heißt. Ich krieg's gerade im Kopf nicht hin, aber es ist auf unserer Homepage auch verlinkt in der Denkwerkstatt Wohnungspolitik. Aber genau, dass man da eben staatlicherseits eben Unternehmen oder Wohnungsbauunternehmen, die sich auf gemeinnützige Sachen verpflichten, eben auch dann steuerlich sehr entgegenkommt. Das finde ich ganz charmant. Das ist in der Landschaft ein bisschen auch noch umstritten, wie viel das wirklich bringt. Aber auf den ersten Blick hat mich die Idee überzeugt zu sagen, wenn wir Unternehmen, die soziale Wohnungen herstellen und bauen können, privatwirtschaftlich, wenn die im Gegenzug dann etwas weniger Steuern zahlen, ist das nämlich okay. Also da könnte ich gut mit leben, zu sagen, sie leisten einen Beitrag für die Gemeinschaft über die Wohnung, die sie günstig zur Verfügung stellen, dafür zahlen sie etwas weniger Abgaben und Steuern. Für mich klingt das einleuchtend. Es gibt auch viele Genossenschaften, aber es wurde eben, wie gesagt, vor knapp 30 Jahren schon mal abgeschafft und ja, müssen wir jetzt wieder neu einführen.
Gibt es auch eventuell, ich weiß nicht, in Städten bereits Pilotprojekte, wo man halt das Wohnen auch gerade zu diesen Zeiten dort, wo halt auch Wohnbaupreise durch den Ukraine-Krieg nochmal gestiegen sind, optimieren kann und verbessern kann für junge Menschen?
Ja, es gibt auch immer wieder so Tiny House-Projekte, wo eben winzige Wohneinheiten geschaffen werden. So wird irgendwie 6, 8 Quadratmetern, zum Teil aus alten Schiffscontainern oder eben auf Anhängern, also quasi winziger Wohnraum neu geschaffen, wirklich so ganz kleine Einraumgeschichten. Kenne ich auch aus dem Bereich Wohnungslosenhilfe, dass da eben solche Projekte geschaffen werden. Es ist aber alles nicht skalierbar auf die Masse, sag ich mal, ne? Also also die Ideen gibt es schon. Es gibt auch Ideen dann eben, war ganz lange in Leipzig zum Beispiel ein Thema, wo es einen großen Leerstand noch gab, was ja auch schon ein paar Jahre her, dass es so war. Aber in Leipzig wurde mal zum Beispiel gesagt, wenn Häuser leer stehen, können da auch einfach Leute einziehen, die Dinge in Eigenarbeit sanieren und dann auch übernehmen. Das wurde zeitlang in Leipzig gemacht, aber da gab es eben noch großen Leerstand mitten in der Stadt. Das ist ja auch nicht mehr der Fall heutzutage in eigentlich keiner deutschen Großstadt. Deswegen, ja. Ein Problem ist auch im Wohnungsmarkt, dass es halt für viele Menschen, die große Wohnungen haben, auf alten Mietverträgen sich finanziell überhaupt nicht lohnt, in eine kleinere Wohnung umzuziehen. Also es gibt genug Beispiele von Senioren, von älteren Leuten, die hatten eine Wohnung, die war groß genug für eine Großfamilie, ne? 4, 5, 6 Zimmer zum Teil. Sie brauchen die nicht mehr. Die würden total glücklich sein mit 2 Zimmern, auch was so, ne, Putzen und so ein Kram angeht. Aber die finden keine 2-Zimmer-Wohnungen, die auch entsprechend günstiger wären. So, und dann bleiben die halt in ihrer alten 6-Zimmer-Wohnung sitzen, die komplett, also die unglaublich leer steht. Wir haben ja pro Person in Deutschland fast 50 Quadratmeter Wohnfläche. So, und ganz viel davon ist eben auch, ja, Leute, die Familienwohnungen hatten, familiengeeignete Wohnungen, die Kinder sind ausgezogen und sie finden aber keinen günstigen Wohnraum, der dem Bedürfnis entgegenkommt. Und ich verstehe das schon auch. Wenn ich 600 € zahle für eine große Wohnung, zahle ich dann bestimmt keine 800 € für eine kleine Wohnung. Also ich kann das auf der persönlichen Ebene nachvollziehen. Auch da muss ja politisch irgendwas machbar sein, dass man sagt, es muss doch möglich sein, das lebenslagengeeignete Wohnen zu unterstützen, zu sagen, wir haben alle was davon, wenn die großen Wohnungen für die da sind, die viel Platz brauchen, sei es eine WG, sei es eine Großfamilie. Und dass eben nicht ja, Leute auf den Lebensabend warten in großen, staubigen Wohnungen. Bisschen zugespitzt gerade, aber ja.
Okay, ja, okay, es gibt an sich jetzt nicht so, was man auf die Masse skalierbaren kann in dem Moment, weil es halt auch extrem schwierig ist, Wohnungen zu bauen, extrem schwierig ist, durch Regulation in bestimmten Bundesländern halt ranzugehen.
Wie gesagt, wenn es möglich wäre, in Masse seriell zu bauen für den deutschen Wohnungsmarkt, wäre das eine Möglichkeit. Aber auch dann ist die Frage, wo das Bauland steht. Also die einfache Lösung gibt es nicht. Verschiedene Akteure sagen, dass wir brauchen mehr Geld zum Bauen, mehr Förderung zum Bauen. Wir brauchen mehr Förderung zum Mieten. Also mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Und gleichzeitig ist das die eine Lösung, die gerade am schwersten zu machen scheint auf Bundesebene.
Okay.
Ja.
Ja, dann bleiben wir einfach mal im Hier und Jetzt und schauen jetzt nicht auf die Zukunft. Stellen wir uns mal vor, ich bin jetzt ein Studierender oder ein Auszubildender und würde halt gerne irgendwie alleine wohnen oder halt zumindest weg vom Elternhaus. Was würde sich eher lohnen? Eher in einer WG zu ziehen oder jetzt in einer kleinen Einzimmerwohnung oder Zweizimmerwohnung, je nachdem.
Der große Vorteil von der WG ist natürlich, dass man nicht ganz viele Kosten, die eine Wohnung einfach fix mit sich bringt, teilt. Also sei es für Telefon, Internet, für Rundfunkgebühren, für auch zum Teil Heizung, Wasser, Strom, ne? Also dass man das Sachen sich auch teilt, dass auch die Anschaffung von zum Beispiel einer Küche sich irgendwie die Kosten teilt, das ist schon da. Sprich, halt weniger Fixkosten und kommt einfach günstiger weg. Im Normalfall ist bei einer eigenen Wohnung, die auch selber einrichten müsste. Der Nachteil bei vielen WGs ist zum Teil der unsichere Mietstatus. Also sei es, dass eben man nicht offiziell im Mietvertrag drinsteht, sondern nur über so ein Agreement mit der Hauptmieterin oder dem Hauptmieter, was dann zu Schwierigkeiten führen kann, wenn es darum geht, den Wohnsitz anzumelden, was dazu führen kann, dass der Vermieter vielleicht gar nicht Bescheid weiß, dass da eine WG ist. Also da gibt's so, kann man ganz schnell in rechtliche Grauzonen geraten. Und natürlich wird auch gerade in großen Städten die Wohnungsnot ausgenutzt. Man hat zum Teil dann auch nur ganz befristete Verträge, hier eine Zwischenmiete, da eine Zwischenmiete, man kommt nicht wirklich an. Und es, wie gesagt, kann eben auch, je nachdem, wie die Situation ist, mit der hauptmietenden Person da auch in ganz schöne Abhängigkeiten geraten. Trotzdem hat die WG den großen Vorteil, dass man natürlich sofort Anschluss findet, dass man irgendwie andere Leute kennenlernt, auch deren Freundeskreise kennenlernen kann und da eben gerade neu in der Stadt ist, schnell irgendwie auch halt ein Netzwerk hat von Leuten, die die Stadt halt schon länger kennen, die so ein bisschen wissen, was cool ist, was nicht cool ist und da einfach nochmal Ressourcen mitbringen. Das hat man natürlich alleine wohnend in der neuen Stadt nicht. Der Vorteil ist der neuen Stadt, du hast halt, wenn du eine eigene Wohnung hast, du hast deine Ruhe. Also du kannst die Tür zumachen, das ist deine Wohnung, dein Name steht im Klingelschild, im Vertrag. Du musst dich nicht damit auseinandersetzen, welche Angewohnheiten deine Mitbewohnerinnen und Mitbewohner haben, was, also sei es Lautstärke, sei es Fragen von Putzplan, von grundsätzlichem Ordnungs- und Sauberkeitszustand in der Wohnung. Und da gibt es ja einfach verschiedene Bedürfnisse. Und ich habe lange in WGs gelebt und es war immer ein Thema, so den Konsens zu finden und aufrechtzuerhalten, wie man in der Wohnung zusammenleben will. Also es kann auch sehr lehrreich sein, sehr schön sein, aber es ist definitiv mehr Aushandlung mit Leuten, die man sich vielleicht noch nicht ausgesucht hat. Weil mittlerweile ist ja auch so, dass sie noch wahnsinnig froh sind, überhaupt erstmal in eine WG reinzukommen in eine neue Stadt und das erste nehmen, was ihnen halt angeboten wird meistens, weil sie halt müssen. Und ja, deswegen. Und wie gesagt, alleine wohnen ist tendenziell etwas teurer im Allgemeinen.
Okay, was müsste ich so beachten, wenn ich in einer neuen Wohnung als Jugendlicher einziehe oder in einer neuen WG? Abgesehen jetzt, dass es Schwierigkeiten gäbe, jetzt beim Wohnanmelden und was weiß ich nicht was, aber jetzt zum Beispiel sowas wie Mietverträge oder aber auch, dass ich jetzt nicht in irgendwelchen rechtlichen Grauzonen lande.
Wie gesagt, ein schriftlicher Vertrag mit dem Vermieter ist super. Also nicht mit der Hauptmietenden, sondern direkt mit dem Vermieter oder einen Zusatzvertrag mit dem Vermieter abzuschließen. Dass dann noch klar ist, du wohnst offiziell da und kannst auch dann zur Stadt gehen und deinen Wohnsitz da eben anmelden. Es gibt in jeder Stadt auch eigentlich in jeder Hochschulstadt eine Rechtsberatung, also Mietfragen. Aber wenn da unsicher ist, kann man doch gerne mal mit dem Vertrag dann zum Studentenwerk gehen. Im auszubildenden Bereich kenne ich die Strukturen gerade nicht, aber da sollte es ja auch Möglichkeiten geben, zur Not über die Gewerkschaften da eine Rechtsberatung zu erhalten, falls es da Unklarheiten gibt. Ansonsten kommt stark auf die Wohnung an. Wenn es in eine sehr alte, zugemüllte Wohnung kommt, dann lohnt es sich immer mal zu gucken, ist das Zimmer irgendwie von Schimmel befallen, schließen die Türen ab, so Kleinigkeiten. Aber das ist dann wirklich sehr von der konkreten Wohnung abhängig.
Okay, apropos, da sprichst du einen guten Punkt an, zum Beispiel bei den Ausbildungen. Ich kenne das auch, dass es halt Firmen gibt, die ihren Auszubildenden vergünstigte Wohnungen zur Verfügung stellen. Wie sieht es da überhaupt in dem Bereich aus?
Also super, wenn das klappt. Und es wird immer dann schwierig, wenn jemand eine Ausbildung abbricht. Also man kommt halt in eine Abhängigkeit eventuell von der Firma, bei der man arbeitet. Und vielleicht, wenn man merkt, ich möchte gerne von der Firma weg, hängt gleich die ganze Wohnung mit dran. Also das ist kann ein zweischneidiges Schwert sein. Wenn man die Firma wohlfühlt, das ist super. Hat auch eine lange Tradition in Deutschland. Es gab ja auch schon früher ganze Stadtteile, die von Firmen hochgezogen worden sind, wo dann eben die Arbeiterinnen und Arbeiter günstig wohnen konnten. Also hier um die Ecke direkt ist ein großes altes Wohnviertel, das früher eben von der Deutschen Bahn oder der Reichsbahn, der Vorgängerfirma, aufgebaut wurde. So, da haben dann die ganzen Bahnmitarbeiter halt in kleinen Eigenheimen gewohnt. Die hätten sich so nicht leisten können, aber weil die halt über die Bahn gebaut und bezahlt wurden, kann da halt günstig rein. Das gab es in Deutschland früher noch deutlich öfter als heute, aber grundsätzlich kann das ja charmant sein. Aber wie gesagt, die Abhängigkeit zum Arbeitgeber ist da, ist auch gewollt, ne? Natürlich machen die Firmen das, um die Arbeitgeber zu halten. Also das ist ne, im Sinne von, schau mal, wir kümmern uns um dich und es ist wirklich ein nettes Entgegenkommen. Aber man muss eben gucken, was passiert, wenn man rausgeht. Ist auch bei Wohnheimen die Frage. Also wir haben ja auch Wohnheimsituationen, wo zum Teil am Tag, an dem die Prüfung abgelegt wird, muss man ausziehen, weil dann der Wohnheimstatus quasi endet. Das heißt, wenn ich eh schon gerade irgendwie einen Stress habe, weil ich große Abschlussprüfung vor mir habe und an dem Tag noch ausziehen muss, ist halt auch doof. Also da könnte man ein bisschen kulanter sein, finde ich, und sagen hier, wenn die Prüfung vorbei sind, noch 4 Wochen und dann das Zimmer frei sein. Also das sind aber so Kleinigkeiten zum Orga-Bereich, die eigentlich lösbar sein sollten, sag ich mal.
Ja, genau, ein ganz großes Beispiel war mal immer ThyssenKrupp, also die waren ja immer Vorreiter, was das Ganze angeht, mit Sozialleistungen für ihre Angestellten. Das spiegelt wieder meine Stadt herum. Also die haben tatsächlich wirklich einen Stadtteil für sich gehabt. Also ja, das ist schon krass zu sehen.
Da, wo ich herkomme, war Siemens ein ganz großer Player und hat eben da auch ganze Stadtteile eben nur Siemensianer gehabt. Aber es war doch eine andere Arbeitskultur, ne? Also es war um die Weltkriege herum halt so die großen Firmen, die sich halt dann ganz patriarchal halt dann gesagt haben, wir kümmern uns um euch, wir sind eine große Werksfamilie, im Guten wie im Schlechten, mit allem, was Familie auch mit sich bringt. Man hat halt dann das warme Nest gehabt, aber saß eben auch mit Leuten zusammen und hatte eben nicht die Wahl gehabt, woanders hinzugehen. Die Leute haben doch von der Ausbildung bis zum Renteneintritt nur einen Arbeitgeber gehabt. Das ist ja heute in den seltensten Fällen der Fall, dass man wirklich nur noch einen Arbeitgeber hat. Also heute ist man ja meistens bei sehr vielen verschiedenen Arbeitgebern beschäftigt und dass jemand wirklich bei einem Unternehmen bleibt, von Ausbildung oder Hochschulabschluss bis Renteneintritt, ist ja die Ausnahme biografisch.
Stichwort Fluktuation gerade zu diesen Zeiten. Aber
Ja.
naja, anderes Thema.
Früher gab es Häuser, heute gibt es Kickertische. Also das ist ja. Die Leute machen verschiedene Dinge, um ihre Arbeitskräfte zu halten.
Ja, ich glaube, da ist schon eigentlich alles gesagt. Um weitere Podcasts zu hören und auch weiteren Content über unsere Themenwoche wohnen zu hören, könnt ihr auch gerne auf Instagram vorbeischauen. Dort heißen wir Salon 5 Unterstrich. Und ja, es hat mich sehr gefreut mit dir.
Mich auch, Ari, vielen Dank.
Ja, danke, dass du dabei warst und den Input zusammengefasst hast und dass es einfach gut geklappt hat.
Dankeschön. Sehr gerne.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.